Guten Morgen, liebe Geschwister. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewiglich. Das ist ein Hauptsatz des Psalmes 107. So sollen die Erlösten sprechen. Vor kurzem habe ich München über Psalm 49 gesprochen. Dort geht es um den Loskauf. In Ihrer Bibel ist vielleicht anders übersetzt, das kann sein. Aber es geht nur um den Loskauf. Zuerst müssen wir losgekauft werden durch das Blut Christi und dann werden wir freigelöst. Und davon redet der Psalm 107. Wie schon am Anfang von unserem Bruder gesagt, er eröffnet das fünfte Buch der Psalmen. Sie wissen vielleicht, dass die Psalmen aus fünf Büchern bestehen. Und man vergleicht sie gerne mit den fünf Büchern Mose und das passt auch einigermaßen. Immer wieder ist der erste Psalm eines Psalmbuches auch ein Gedanke zu diesem entsprechenden Buch Mose. Beispiel, erstes Buch Mose spricht von der Schöpfung, spricht von dem, was Gott tut, sagt und will. Das erste Buch der Psalmen, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Gott spricht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und so weiter. Das zweite Buch Mose ist das Buch des Auszuges. Auszug aus dem Paradies. Auszug Jesu vom Vater. Natürlich auch Auszug Israels aus Ägypten, aus Befreiung, aber es geht dann wieder in die Wüste. Was ist das Thema des 42. Psalmes, also des ersten Psalmes des zweiten Buches? Die Seele sucht Ruhe. Meine Seele, du bist unruhig in mir. Das ist doch auch unser Leben. Auszug aus dem Paradies. Wir sind noch nicht in der Herrlichkeit. Das dritte Buch, das ist der Levitikus, so nennen es die Wissenschaftler. Das ist der Weg der Heiligung und der Weg im Heiligtum, das Gesetz und die Tora, die Lehre. Und so ist auch der 73. Psalm geprägt vom Weg der Heiligung und dem Leben im Heiligtum und in der Lehre Gottes. Das vierte Buch Mose heißt im Hebräischen Bamidbar in der Wüste und bei uns glaube auch, also in der Wüste. In der Wüste und er spricht von der Wüstenwanderung. Und der erste Psalm des vierten Buches ist der 90. Psalm. Und was sagt Mose? Und wir sterben dahin. Nicht wahr? Das ist auch unsere Welt, unsere Wüste, in der wir gehen. Und das war auch in der Wüste, dort wo das Volk Israel wanderte. Musste ja das ganze Volk, eine Generation musste ausgelöscht werden. Und da spricht er vom Sterben. Psalm 90. Und jetzt kommt das fünfte Buch, das wird eröffnet von Psalm 107. Man nennt das fünfte Buch Mose, das fünfte Buch der Psalmen, das Buch der Erlösung. Und dort im fünften Buch Mose stand nun das Volk Israel an Jordan, an der Grenze und war auf dem Weg zur Erlösung. Auf dem Weg zur Erlösung. Sie wurden vorbereitet auf die Erlösung zum Ziel. Im Angesicht der Erlösung standen sie. Und das fünfte Buch der Psalmen spricht dann auch von der Erlösung und von dem Ziel. Am Schluss dieses fünften Psalmbuches sind die Psalmen 148, 150. Alles soll Gott loben, soll Gott preisen. Und vielleicht noch ein Sätzchen zu dem Begriff, denn seine Gnade währt ewiglich. Das kommt nicht nur hier im Psalm 107, Vers 1 vor, sondern da gibt es einen Psalm 118, dort wo es auch von dem Eckstein, der verworfen worden ist, geschrieben steht. Und dann natürlich ganz groß der Psalm 136. 26 Mal kommt das vor, zusammen mit der Gnade. Doch, jetzt lese ich erstmal den Psalm. Nicht bis Vers 33, sondern nur bis Vers 32. Manchmal vertut man sich auch. Ich möchte gleich zwei Korrekturen anbringen zur unrevidierten Elberfelder Übersetzung. Dort steht nun wirklich nicht preiset, sondern danke dem Herrn, danke Yahweh, denn er ist gut, denn seine, nicht Güte, sondern Gnade, ich komme darauf zurück, ich erkläre das auch noch, denn seine Gnade währt ewiglich. So muss übersetzt werden. Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. So, Vers 2. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die Erlösten Jahwes, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat. Und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meere. Sie irrten in der Wüste auf ödem Wege, sie fanden keine Wohnstatt. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachte in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Und er leitete sie auf rechtem Wege, dass sie zu einer Wohnstatt gelangten. Mögen Sie Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten, so beugte er ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten und kein Helfer war da. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Mögen Sie Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen. Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeiten. Ihre Seele verabscheut jede Speise und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Dann schreien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen rettet er sie. Er sendet sein Wort und heilt sie und er errettet sie aus ihren Gruben. Mögen sie Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und Opfer des Lobes, nein des Dankes opfern und mit Jubel erzählen seine Taten. So Johann, jetzt kommst du dran. Hab es doch gesagt. Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben. So, aber wir machen jetzt weiter. Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben, diese sehen die Taten Jahwes und seine Wunderwerke in der Tiefe. Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen. Es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener und zunichte wird alle ihre Weisheit. Dann schreien sie Yahweh in ihrer Bedrängnis und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen. Er verwandelt den Sturm in Stille und es legen sich die Wellen. Und sie freuen sich, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. Mögen sie Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und ihn erheben in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Soweit. Die Menschheit besteht aus 4 bis 5 Gruppen. Erstens Erlöste. Das ist die kleine Überschrift, das sind wir gemeint. Ich komme darauf zurück. Dann die Erlösten, die zukünftig Erlösten aus Israel. Dann die Widerspenstigen. Und dann die Toren. Und dann die Seefahrer. Ich erkläre das natürlich alles, das ist klar. Und dann gibt es in diesem Psalm ein paar Begriffe, die kommen immer wieder vor. 5-mal danken. 1-mal Opfer des Dankes. 4-mal schreien, sind die 4 Gruppen. 4-mal retten. 5-mal Gnade, alle 5 Gruppen, auch einmal im Plural, 1-mal Erlöste und 4-mal Wundertaten an den Menschenkindern, an den Söhnen Adams, Bnei Adam. Und dann ist der Psalm in der Vergangenheitsform, wo erforderlich auch in der Zukunftsform geschrieben. Vergangenheitsform. Die großen Gerichtszeiten, Hölle, Gehenna, Feuersee, Gottesferne und anderes, werden völlig ausgeblendet. Gott sieht alles vom Ende her, als ob er sprechen würde, wenn alles zurechtgebracht ist. Und dann muss ich noch eine sprachliche Anmerkung machen. Das ist das Wort Gnade. Ich habe das hier, glaube ich, letztes Mal auch gesagt. Da saß ich doch in Langensteinbach und habe in meiner jugendlichen Unschuld gesagt, das Wort Chesed bedeutet Gnade. Dann zwei saßen da, auch Verkündiger. Dann ging eine Entrüstung los. Nein, das heißt so, das heißt so und das heißt so. Aber ich bin völlig der Meinung, die Übersetzung Güte ist nicht richtig und Huld ist auch nicht ganz richtig, sondern ist der Spezialausdruck für Gnade. Es gibt eben im Hebräischen 2 Wörter für Gnade, einmal Gnade, Chesed und dann Chen. Und das Chen, das ist mehr die handelnde Gnade. Aus seiner Gnade heraus, aus der großen Gnade handelt Gott. Gnade ist ein Wesensmerkmal unseres Gottes. So ist das einfach. Gnade ist ein Wesensbegriff Gottes. Um dem Problem aus dem Weg zu gehen, machen wir das ganz einfach. Wir nehmen eine andere Übersetzung. Und in der neuen Schlachter 2000, da wird eben das Wort Chesed mit Gnade übersetzt. Übrigens auch in der revidierten Elberfelder auch teilweise. Denn seine Gnade währt ewiglich. Gott ist gut. Danke dem Herrn. So, jetzt zum Vers 1 noch einmal. Danke dem Herrn. Danke Yahweh. Denn er ist gut. Denn ewiglich währt seine Gnade. Gott ist gut. Amen. So steht es auch im Psalm 119, Vers 68. Das ist der 9. Abschnitt im Psalm 119. Du bist gut und tust Gutes. Gott ist gut und tut Gutes. Und er, der gut ist, gibt uns seine Gnade. Das umsonst Gottes und seine Zuneigung. Der gute Gotteswille, Römer 12, Vers 1, ist Folges, gibt uns neben anderem auch die Gnade. Deshalb heißt es im Psalm 109, Vers 21, seine Gnade ist gut. Ganz einfach, schlicht und einfach. Sein Chesed, seine Gnade ist gut. Warum? Weil sie von dem Guten kommt. Jesus sagt in Matthäus 19, Vers 17, einer ist der Gute. Und warum sagt er nicht, ich bin auch der Gute? Weil Gott, der Vater, auch dem Sohn das Gute gegeben hat und gibt. Deshalb ist Gott der Gute. Er gibt. Auch Jesus gibt uns das Gute, natürlich. Aber zuerst gibt der Vater dem Sohn. Und dann habe ich das schon gesagt, man sollte nicht dort, wo Preisen steht, Preisen übersetzen, sondern danken. Der Psalm 107, Vers 1, oder der Vers 107, Vers 1, ist einer der Hodu-Psalmen. Psalm 107 ist einer der Hodu-Psalmen. Beginnen mit Danket. Wenn Sie da mehr wissen wollen, können Sie in dem Psalmenkommentar von Heinz Schumacher nachlesen. Er hat da ein paar Sachen zusammengestellt, die haben mir ganz gut gefallen. Da gehört auch der Psalm 100, Vers 5 und noch Psalm 106, Vers 1 und noch einige andere dazu. Danksalmen, Danksalmen. Danke dem Ewigen, danke Yahweh. Der Dank ist das große Thema der Gemeinde, eines Tages auch Israels und auch eines Tages aller seiner Geschöpfe. Vers 2. So werden die Erlösten Yahwehs sprechen. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. Und hier sehe ich die Gemeinde. Es gibt keine anderen Erlösten heute als uns. Ganz schlicht und einfach. Das sind auch Wörter auf uns bezogen, da steht sonst gar nichts anderes dahinter. Das, was kommt, das werde ich gleich erklären. Einfach. So sprechen die Erlösten. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währet ewiglich. Und wir sind doch erlöst durch sein Blut und wir danken Gott alle Zeit und für alles. Epheser 5, 20 und andere Stellen. Was ist die Aufgabe der Erlösten? Natürlich haben wir Zukunftsaufgaben, aber heute danken für seine Gnade. Durch Gnade seid ihr errettet. Epheser 2, Vers 5 und Vers 8 haben wir mehrfach gehört in diesen Tagen. Und die Gnade hört mit der Entrückung nicht auf. Sie dauert ewiglich. Das heißt doch, über alle Äonen hinweg bis zum Ziel, bis das Liebesziel Gottes seiner Gnade erreicht ist. Epheser 2, 7, er gibt uns in den kommenden Äonen den Reichtum, überfließenden Reichtum seiner Gnade. Ich liebe dieses Wort, das ja von Bruder Heinz Aulinger in seinem Vortrag vorgekommen ist, Apostelgeschichte 20, 24, das Evangelium der Gnade, das Evangelium der Gnade, das wird ebenfalls nicht aufhören. Es wird ewiglich dauern, bis auch der Letzte oder die Letzte die Gnade erlebt hat. Noch einmal, Gnade ist ein Wesensbegriff, ein Wesensinhalt Gottes. Sie kommt aus seiner Liebe, eine Stelle aus Jeremia 31. Gnade ist kein Gegengeschäft. Gott, wenn du mir das tust oder gibst, dann tue oder mache ich dieses oder jenes, nicht? Es gibt Ausnahmen dazu. Menschen in den Schützengräben, die bewahrt worden sind vom Kugelhagel, haben ihr Leben Jesus übergeben, haben dann einen geistigen Beruf ergriffen. Das gibt es natürlich auch. Aber im Prinzip ist Gnade kein Gegengeschäft, sondern es ist freie Zuwendung Gottes. Zweiter Teil von Vers 2. Die erlöst hat aus der Hand des Bedrängers. Auch die Gemeinde wurde daraus erlöst. Kolosser 1, Vers 13. Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Erlösung geschieht immer aus der Gnade. Und das gilt auch für die Errettung. Wir sind errettet aus der Hand des Bedrängers, auch wenn er uns immer wieder noch bedrängen darf. Und wer könnte davon nicht ein Lied singen? Es gibt manche, die müssen durch manche Tiefen hindurch und der Bedränger lässt sie nicht in Ruhe. Aber unser Herr ist Sieger. Das ist und bleibt so. Er hat uns errettet aus der Hand des Bedrängers, Satans. Und nun kommt die Einteilung der vier Gruppen. Jetzt kommt zuerst einmal Israel dran. Das war wie die Überschrift, die Gemeinde. Wir sind Erlösten. Heute gibt es keine anderen Erlösten. Ich habe das schon gesagt. Nochmals Vers 1. Danke dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewiglich. So sollen die Erlösten, Jahwehs, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, sagen. Und jetzt kommt Israel. Das erlöste Israel. Und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Das ist dann vom Westen. Ich sagte schon, die Gnade hört mit der Entrückung nicht auf. Nach der Entrückung haben wir kein Vakuum, sondern nach der Entrückung wendet sich Gott wieder durch Jesus seinem Volke Israel zu, um es dann endgültig ganz zu erlösen und zu erretten nach Römer 11, Vers 25 und 26. Israel ist zwar schon erlöst durch Golgatha, aber die praktische, faktische Seite fehlt noch. So wird es aber doch eines Tages heißen von Israel, die erlöst hat aus der Hand des Bedrängers, des Antichristen und des Satanas und aus den Ländern sie sammelte, von Osten und von Westen und von Norden und vom Meer. Zweifellos müssen sie noch durch die Endzeit, durch die Drangsal Jakobs, die ist noch nicht geschehen, jetzt Jeremia 30,7. Ich denke, dass Jeremia heißt, weil ich das R und das S manchmal nicht deutlich schreibe. Aber es muss Jeremia 30,7 heißen. Aber dann heißt es auch in Jeremia 31, Vers 10, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Eine nochmalige Zerstreuung steht aus Matthäus 24, Sacharja 14, Vers 1 und 2. Ich wiederhole noch einmal, es ist schon eine erstaunliche Tatsache, dieser Psalm sieht alles von hinten, von der Vergangenheit, von der Rückschau, ob alles schon geschehen wäre. Deshalb diese häufigen Vergangenheitsformen, die ich nachher noch erwähnen werde. Zwischen den einzelnen Aussagen können Äonen liegen. Das müssen wir alles gar nicht aufbröseln. Nicht wahr? Es heißt da bei Israel, die Erlöste aus der Hand des Bedrängers. Die Erlöste, die sind noch gar nicht erlöst aus der Hand des Bedrängers. Und Gott sieht es schon durch seinen Geist und lässt es durch seinen Geist verkündigen, dass sie erlöst sind. Aber einmal wird Schluss sein. Dann kommt der Jubel der Errettung. Ich denke hier an Psalm 126. Da ist der Jubel der Errettung schon niedergeschrieben. Psalm 126, einer der Aufstiegspsalmen. Als Yahweh die Gefangenen Zion zurückführte, auch Vergangenheitsform, waren wir wie die Träumenden. Da ward unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubels. Da sagte man den Nationen, Yahweh hat Großes an ihnen getan. Und so weiter und so weiter. Vielleicht den letzten Vers. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Zweitletzte Vers war das. Er geht weinend hin, tragen den Samen zum Säen. Das ist Jesus. Er kommt heim mit Jubel tragend seine Garben. Die Garben der Ernte Israels. Dann erfüllt sich auch Zephania 3, Vers 17, er schweigt in seiner Liebe über dich, Israel. Er frohlockt über dich mit Jubel. Nicht wahr? Er sagt nicht so wie Nero. Er war nicht brav, widerspenstig. Nein, er hat sie erlöst. Er frohlockt über dich mit Jubel. Da denke ich an Yitzchak. Er wird lachen, heißt das auf Deutsch. Jesus wird lachen. Nicht mehr, dann hat man die Sarah kaputt gemacht, die hat gelacht und lauter solche, steht schon in der Bibel, aber ich nenne das jetzt mal solche Scherze in der Auslegung, die dann fertig gemacht wird. Nein, nein. Das Lachen Gottes steht dahinter über sein Israel. Noch Jeremia 35, Vers 9 und 10. Es sind nicht gleich alle dran. Das müssen wir eben bedenken. Jeremia, oh, hoffentlich heißt das Jesaja. Jetzt bin ich wieder mal gespannt. 9 und 10. Jesaja 35, Vers 9 und 10. So. Das selbst im tausendjährigen Reich, heißt das, wird kein Löwe sein und kein reißendes Tier wird ihn ersteigen, den Berg Gottes natürlich, noch da selbst gefunden werden und die Erlösten werden darauf wandeln, auf dem Wege hinaufzuziehen. Und die Befreiten, oder loskommen die Losgekauften, jetzt kommen die auch dran, und die Losgekauften Jahwes werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupte sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen wird entfliehen. Das ist die erste Gruppe, neben den messianischen Juden natürlich, die spreche ich hier gar nicht an, sondern es ist die erste Gruppe, die ins tausendjährige Reich hinein darf. Es sind die ersten Erlösten aus Israel. Die Erlösten und die Losgekauften. Bis dann, Römer 11 noch einmal, ganz Israel errettet wird. Und dann kommt Vers 4. Die Geschichte Israels. Sie irrten in der Wüste auf ödem Wege. sie fanden keine Wohnstatt. Die Wohnstatt, ein ganz wichtiger Begriff der Bibel. Nicht so sehr für uns, wir wollen die Wohnung Gottes nach oben, aber für Israel. Ach, für die Völker. So war Israel in der Wüste der Völker, ein Begriff aus Hesekiel 20, 35, in der Verfolgung und in all ihren schwierigen Situationen unter den Nationen. Sie irrten in der Wüste, noch einmal in der Wüste der Völker und an vielen anderen Orten. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Nicht wahr, da können wir an die Judenverfolgung denken im Dritten Reich, in den Konzentrationslagern. Auch das hat Israel alles erlebt und es wird es noch einmal erleben müssen. Und dann suchte Israel immer eine Wohnstatt, nicht wahr? Von Abraham angefangen, dem Vater, dem fleischlichen Vater Israels. Gestern Abend haben wir auch noch gehört, es gibt ihn auch eine geistliche Seite. Aber von Abraham angefangen suchte Israel eine Wohnstatt. Zwar fanden sie vorübergehend Jerusalem, doch das war nicht diese Stadt, die Abraham suchte. Und wenn sie Abraham nicht sucht, dann sucht sie auch das Volk letzten Endes nicht. Im tausendjährigen Reich wird dann Jerusalem zur echten Zentrale des großen Königs statt, Matthäus 5, 35. Zur Zeit des Königs Davids hatten sie auch eine Wohnstatt, wenn sie nicht gerade von unter den Nachfolgern Davids mal wieder bedrängt wurden von den Feinden. Dann gab es eine Unterbrechung in Babylon, da hatten sie wieder keine Wohnstatt, aber Babylon. Da haben sie sich sehr schön eingerichtet, Busse nebenbei. Habe ich jetzt in diesem Jahr, im März, Israel einen Vortrag gehört für einen Juden, der aus dem Irak kam. Dann sagt er, ich komme aus dem Irak. Wissen Sie, seit wann die Juden, steht nicht mehr im Text, ich muss aufpassen, dass ich zu lange rede, seit wann die Juden in Babylon, da unten im Irak sind? Die waren in der babylonischen Gefangenschaft. Sind sie herausgekehrt oder nicht? Habe ich natürlich zum Fischenruf gerufen, natürlich nicht. Ja, Die blieben dort, die haben sich immer wohl gefühlt. Dort kam dann auch der babylonische Talmud her, so nebenbei. Also, dann, ich mache weiter. Dann hatten sie bis zur Zerstreuung, doch auch in Jerusalem, auch unter mancher Bedrängnis. Und dann kam 70 nach Christus, Zerstörung Jerusalems, Zerstreuung die Völker. Sie haben wieder keine Wohnstatt gehabt. Aber immer noch waren sie und sind sie in Bedrängnis. Und man macht ihnen auch heute, sind wir heute, die Stadt Jerusalem massiv streitig, haben wir in diesen Tagen auch gehört. Und auch die Literatur, die dort liegt, spricht davon an den Büchertisch. Endgültig hört das dann im tausendjährigen Reich auf. Aber Abraham suchte eine andere Stadt. Nicht die Stadt Jerusalem im tausendjährigen Reich. Soweit geht der Psalm letzten Endes hinaus. Hebräer 11, Vers 10. Den Abraham, denn er erwartet die Stadt, welche Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Es handelt sich also hier um das neue Jerusalem. Nicht wahr? Das ist das Ziel Israels und Abrahams. Abraham startete mit 75 Jahren, 1. Mose 12, Vers 4, und er starb mit 175 Jahren. 100 Jahre irrte er durch Kanaan mit seinem Zelt. Und der war stinkereich, der gute Mann. Ja, da hat er Geschäfte gemacht zwischen Ägypten und zwischen Assyrien und er war so. 100 Jahre irrte er durch Kanaan. Aber Gott zeigte ihm schon die künftige Stadt, Hebräer 11, Vers 10. Und sogar seinen Tag, den Tag Jesu Christi, Johannes 8, Vers 56. Die messianische Gemeinde wartet ebenfalls auf diese Stadt. Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, wird auch oft auf Beerdigungen gesagt, sondern wir suchen die zukünftige, das ist aber nicht das tausendjährige Reich. Hebräer 12, 22, ihr seid vielmehr hinzugetreten zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und so weiter. Darum geht es. Ich habe schon vorhin gesagt, die Gemeinde sucht allerdings nicht das neue Jerusalem, sondern sie sucht, was droben ist, wo Christus ist. Die Seelen sind verschmachtet, sie irrten umher, sie waren hungrig. Das ist auch ein Wort an die Gemeinde. Nicht wie viele Seelen verschmachten, sind krank, vom Feind übel geplagt, unter der Zulassung Gottes. Ich erinnere mich zurück, weit zurück in die Jugendkonferenzen. Da wurde immer für eine Elisabeth Schwarzmeier gebetet. Den Namen kann man nicht vergessen, den habe ich so oft gehört. Ja. Die beten immer für die Elisabeth Schwarzmeier. Die war psychisch irgendwie angeschlagen. Und so gibt es neben dieser Frau, die längst tot ist natürlich, viele, viele, viele Seelen, die schmachten und verschmachten und dem Leiden und der Gebundenheit. Es gibt unter uns auch viele hungrige und durstige Seelen. Wir brauchen auch nur an die Verfolgungsgebiete zu denken, was diese Leute dort mitmachen und leiden. Nun kommt der Vers 6. Vergangenheit. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Das spricht das Wort Gottes schon, als ob sie dort erlöst sind. Schon im tausendjährigen Reich oder schon im neuen Jerusalem. Da schrien sie zu dem Herrn in ihrer Bedrängnis und aus ihren Drangsalen errettete sie. Die haben oft geschrien. Zwischen dem Schreien und der Erfüllung können Äonen liegen. Das habe ich schon vorhin gesagt, das kommt nachher noch, wird es noch viel deutlicher. Aber ich möchte ganz grundsätzlich sagen, Gott hört das Schreien seiner Geschöpfe. Jedes Schreien. Gott hört das Schreien seiner Geschöpfe.
Auch aus dem Feuersee?
Auch aus dem Feuersee. Auch aus dem Feuersee. Aus tiefer Not schrei ich zu dir. Mein Gott, erhör mein Rufen. Gott hört das Schreien Israels. Oft schrien sie. Da gibt es eine ganze Reihe von Psalmen und immer wieder errettet er sie. Psalm 106, 44, Psalm 34, Psalm 78 vor allem. Das letzte Schreien wird bei den Belagerungen Jerusalem geschehen. Das letzte dann am Ende der Endzeit, wenn sie versuchen, die Endlösung der Juden herbeizuführen. Und dann erscheint Jesus, er greift ein. In der Drangsal über Jakob schreien sie. Und jetzt kommt wieder eine Vergangenheit. Er leitete sie auf rechtem oder geradem Wege, dass sie zu einer Wohnstadt gelangten. Wieder Vergangenheit. Die Erlösten sind angekommen. Wo sind sie angekommen? Die erste Gruppe auf Zion im tausendjährigen Reiches. Ich habe das schon gelesen. Sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu dem guten Jahwes. Dann wird es dann im tausendjährigen Reich auch sehr praktisch. Zum Korn und zum Most und zum Öl und zu den jungen Schafen und den Rindern. Und so weiter. Aber das ist noch nicht alles. Nach Psalm 31, Vers 21 oder 22 bei Luther. Wenn sie die Wohnstadt erreicht haben, dann bekommen sie nicht nur das Gute, sondern auch seine Gnade. Und jetzt sage ich mal in irgendwelcher Form. Gepriesen sei Yahweh, denn wunderbar erwies er seine Gnade mir, David, in einer Stadt, einer festen oder befestigten Stadt. Das ist zunächst einmal David, die Stadt Davids gewesen, aber das ist ja nur Vergangenheit. Das wird einmal das Jerusalem, das Zion des tausendjährigen Reiches sein. Aber dann, wie das letzten Endes von Abraham erwünscht worden ist, wird das die befestigte Stadt, das neue Jerusalem sein, wo er dann endgültig seine Gnade ihnen geben wird. Ich habe über den Psalm 87 gesprochen. Dort wird dann die endgültige Erlösung stattfinden. Vers 5 noch einmal aus Psalm 87. Von Zion wird gesagt werden, der und der ist darin geboren und der Höchste wird es befestigen. Nach Zion, Jerusalem, dorthin kommen die Erlösten. Und dort werden sie dann auch endgültig zurechtgebracht. Sie sollen oder mögen oder werden, sie sollen Yahweh danken für seine Gnade und wegen seiner Wunderwerke an den Menschenkindern. Gott tut an allen Menschen und wird an allen Menschenkindern Wunder tun. Das kommt in allen vier Gruppen vor. Wir danken wegen seiner Wunder an den Menschenkindern. Nun geht es weiter, Psalm 107, Vers 9. Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Nicht nur auch wieder ein Wort für uns. Viele haben das erlebt. Wie Gott die hungernde und die durstende Seele gesättigt und mit Gutem gefüllt hat. Damit meine ich vor allem seinen guten Heiligen Geist, mit dem er uns gefüllt hat. Wie viele sind jahrelang herumgeirrt und haben das Ziel nicht gefunden? Und dann hat er sie auf einmal aus ihrem Hunger, aus ihrem Durst nach Erlösung, nach Vollkommenheit erlöst und seinen guten Heiligen Geist in sie hineingelegt und sein Wort. Und dafür danken wir ihm. So wird er einmal alle Erlösten sättigen und füllen. Das war jetzt Israel. Jetzt kommen wir zur nächsten Gruppe. Ich nenne es die Gruppe 2, weil ich die uns, die habe ich nur als Überschrift angesehen. Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchsten. Nun wird hier über ihre Erlösung gesprochen. Das sind doch wirklich keine allgemeinen Toten, sondern Widerspenstige. Das ist der absolute Widerstand gegen Gott. Die Bewohner der Finsternis, Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen, weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte Gottes und verachtet hatten den Rat des Höchstens. Noch einmal, diese Bewohner der Finsternis des Todesschattens sind meines Erachtens ausgesprochen Widerspenstige, die bewusst den Rat des Höchsten missachten, der harte Kern derer im Totenreich. Sie müssen dort in Elend und Eisen schmachten, im Gegensatz zu anderen Toten. Und vielleicht trifft dieses Gericht erst mit Beginn des tausendjährigen Reiches ein, so schätze ich das. Heute liegen sie alle beieinander, nach Völkern geordnet. Aber dann müssen sie in Elend und Eisen schmachten im tausendjährigen Reich, in der Hölle, im Hades, wo immer das auch sein mag. So beugte er ihr Herz durch Mühsal, also diese Widerspenstigen, so beugte der Herr ihr Herz durch Mühsal, sie strauchelten, kein Helfer war da. Sie straucheln am Ende ihres Lebens. Vielleicht gehen sie gesund ins Totenreich, aber sie straucheln. Sie kommen ins Totenreich und kein Helfer ist da. Dann heißt es, er beugte ihr Herz durch Mühsal. Mühsal heißt im Hebräischen Amal. Und da gibt es einen ganz besonderen Mann mit einem besonderen Namen und das ist Amalek. Amalek wird übersetzt Mühsal in der Tiefe. Modell der Sünder schlechthin, können Sie nachlesen bei Esther und sonst noch irgendwo. Ah nein, schon beim Biliam und bei den Bekriege Amalek, die Sünder heißt es. David, Saul, Mose, alle hatten mit ihnen zu tun. Aber in den Augen Gottes, die dachten vielleicht, sie tun etwas Gutes. Israel bekämpft, wie heute, nicht wahr? Palästinenser, Israel bekämpft. Die meinen, sie tun ein gutes Werk sogar, um Märtyrer zu sein. Aber sie empfinden das vielleicht nicht als Mühsal, aber in den Augen Gottes war das unsinniges, mühseliges Tun. Sie strauchelten am Ende ihres Lebens, ist es mit ihrer Weisheit vorbei. Straucheln, dass das Sterben und ins Totenreich hineingehen. Kein Helfer ist für sie da auf dem Weg in Finsternis und Todesschatten und ins Elend, in die Gottesferne. In Eisen gefesselt in dem Ergebnis ihrer Sünden. Gott hat diesen Widerspenstigen in seinen Augen, ich denke auch, ich darf das auch in meinen Augen sagen, in ein schweres Los zugerechnet, der Kampf gegen ihn. Nicht wahr? Ist doch ein schwerer Kampf gegen Gott. Das ist Mühsal und das ist Beugen des Herzens unter gottfeindliche Arbeit. Sie straucheln, auch das gehört dazu. Sie schaffen es nicht, Gott abzuschaffen. Er sitzt im Regimente und führt alles wohl. Und nun Vers 13. Da schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis. Das ist im Totenreich, das ist auch im Feuersee. Da schrien sie in ihrer Bedrängnis. Gott sagte, geschieht euch gerade recht. Nein. Und aus ihren Drangsalen redete er sie. Also wenn das keine Allversöhnung ist, dann frage ich, was da noch Allversöhnung sein soll. Nicht wahr? Aber solche Dinge werden alle überlesen, alle weggewischt. Zwischen der ersten und zweiten Aussage können Äonen liegen, nicht wahr? Nicht? Der letzte Böse, der wird ganz am Schluss zurückgebracht. Zurechtgebracht, der schreit auch. Wir haben hier prophetische Rede über die Zukunft. Es wird in der Vergangenheitsform gesprochen. Ich wiederhole das einfach, als ob es schon geschehen wäre. Ich vermute, wie ich schon sagte, ein erstes Gericht bei der Wiederkunft Jesu. Da werden sie gefesselt in Elend und Eisen. Auch dort erhebt auf einmal der reiche Mann seine Augen, ja, und sieht dann Abraham und Lazarus im tausendjährigen Reich. Und sie erleben jetzt Finsternis und Todesschatten im Gegenüber der Herrlichkeit des messianischen Reiches und dann später einmal im Feuersee gegenüber dem neuen Jerusalem. Das Schreien der Gottlosen und der Widerspenstigen sollte das Gott nicht hören. Es gibt viele Stellen im Alten Testament und Neuen Testament zum Schreien. Und es gibt viele Stellen, wo es heißt, dass Gott das Schreien hört. Modell ist und bleibt Israel. Oftmals waren sie widerspenstig. Oftmals schrien sie zu ihm. Das könnte aus Psalm 78 stammen. Oftmals erhörte er sie. Und noch einmal, das letzte Schreien wird bei der Belagerung Jerusalems stattfinden und dann errettet er sie endgültig, natürlich in Etappen. Natürlich hört Gott zuerst das Schreien seiner Frommen und seines Israel, aber auch das Nicht-Frommen. Auch das verzweifelte Schreien über ihre bösen Taten, wenn sie merken, was sie da angerichtet haben, nicht wahr? Das Schreien der Seelen im Totenreich, wenn sie Jesus sehen, auf einmal den Heiligen und merken, was haben wir angerichtet? So wird es vielen gehen. Noch zum Schreien, immer wieder kommt das Wort vor, die Väter Israels schrien, Psalm 22, die Blinden schrien zu Jesus, die kananäische Frau schrie wegen ihrer besessenen Tochter. Und dazu gehört auch Römer 8, Vers 19. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, das ist die ganze Schöpfung, geht auf die Offenbarung der Söhne Gottes hin. Die ganze Schöpfung seufzt und ächzt. Gott wird sie durch Jesus und durch seinen Leib, das sind wir, erlösen. Und jetzt nochmal Fortsetzung zu den Widerspenstigen. Und aus ihren Drangsalen errettete er sie. Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten, das ist auch der zweite Tod mitgemeint, und zerriss ihre Fesseln. Er zerriss ihre Fesseln, das kann man überlesen, aber was das für diese Leute bedeutet, ist unvorstellbar. Sie, dieser Böse waren gegen Jesus, gegen Gott, auf einmal von ihm die Fessel gelöst bekommen, nicht wahr? Und dann Vers 16, denn Er, Jesus, hat zerbrochen die ehernen Türen der Gerichtsräume und die eisernen Riegel der büßenden Seele zerschlagen. Die Riegel der Gottesferne, die Herde der Gottesferne hat er alles zerschlagen. Und dieses Amt greift Jesus ja in seinem Erdenleben auf in der Synagoge in Nazareth, wo es heißt, Lukas 4,14, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Befreiung und blinden Gesicht, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen das angenehme Ja, das wohlgefällige Ja, Jahwes. In den Gerichtsräumen werden sie zerschlagen und zerschmettert. Das ist nicht etwas, wo man sagen muss, dieser böse Gott, wie kann er so etwas machen, nicht wahr? Nein, dort werden sie bereit gemacht für die frohe Botschaft des Evangeliums und das Evangelium, denn er ruft das, was zerschlagen ist und was nicht ist, das Nichtseiende. Bevor ich noch weitermache, sie werden danken, es kommt viermal, und sie werden Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Sind das nicht Wundertaten an den Menschenkindern, an den Söhnen Adams, wenn Jesus den Widerspenstigsten die Fesseln aufmacht und sie rettet? Das sind Wundertaten an den Menschenkindern. Nicht wahr, ich habe das schon einmal gesagt, auch wir danken, wenn Gott uns unsere Fesseln und Riegel zerschlägt und uns befreit aus manchen Bindungen. Das ist einfach so. Jetzt kommt die nächste Gruppe. Die Gruppe 3. Die Toren. Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeit. Ich mag die Übersetzung, die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeit nicht so sehr. Es passt zwar gut, aber dort steht eigentlich demütigen. Die Toren demütigen sich, werden sich demütigen ob des Weges ihrer Übertretung. Aber wir nehmen das so, wie es da steht, einfach. Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeit. Zuerst zur Übersetzung. Ach so, das habe ich jetzt schon gerade gesagt. Aber trotzdem noch einmal, sie werden sich demütigen gemäß dem Wort aus Philipper 2, Vers 10, auf das in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Nehmen wir es so, sie leiden, aber sie werden sich auch demütigen, nicht wahr? Töricht, was ist das? Töricht sein. Töricht heißt, nicht in den Wegen Gottes gehen wollen. Die, die meinen, ohne Gott geht es besser. Oder die gar meinen, sie könnten es besser als Gott. Richtig, da gibt es genug. Menschen, die Gott nicht wollen. Menschen ohne Gotteserkenntnis. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Ein Tor, mit dem Begriff Tor, der dort im Psalm 107 steht, bedeutet übersetzt Dummkopf, Tor, der Gottlose. Ein Tor, der hat einen treulosen Wandel. Sie verachten, die Toren verachten Zucht und Weisheit. Da gibt es einen närrischen Propheten, das ist ein törichter Prophet, von dem steht in Hosea 9, Vers 7. Und dann gibt es törichte Schwätzer, die stehen in den Proverbien, in den Sprüchen. Und dazu gehören auch die, die ihr Leben mit nichtsnutzigem Tun zubringen. Da gibt es nicht wenige. Und auf einmal kommt ein Wort. Ihre Seele verabscheut jede Speise und sie kommen bis an die Pforten des Todes. Nicht manche hat am Schluss seines Lebens keine Lust mehr zu essen, aber wenn es zu Ende geht, dann wollen sie nichts mehr, nicht wahr? Und dann kommen sie zu den Pforten des Todes Nicht wahr? Alle diese Feinde gegen Gott und diese Großtour gegen Gott. Aber auch die Wissenschaftler, die forschen, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist das Prinzip der Wissenschaft. Man forscht, als ob es Gott nicht gäbe. Und das hat die Theologie übernommen. Dann braucht man sich nicht wundern, was dabei herauskommt. Man forscht, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist das Prinzip der Wissenschaft. Ganz selbstverständlich. In ihrer Todesstunde haben sie keine Hoffnung. Ihr Seele verabscheut jede Speise. Vielleicht merken sie am Schluss etwas von dieser Hoffnung und Sinnlosigkeit ohne Gott in ihrer letzten Stunde. Und es gibt viele Zeugnisse über verzweifelte Sterbende aus ihrer Menschheit, aus dieser Menschheitskategorie. Ich meine, es war, wie hieß der Franzose? Voltaire, der dann gebt mir noch einmal ein neues Leben oder gebt mir noch einmal so und so viel Zeit. Die wollen nur was in Ordnung bringen. Aber es geht halt nicht. Und dann kommen sie an die Pforten des Todes, an die Pforten des Todesreiches, Totenreiches. Und dann schrien sie zu Jahwe in ihrer Bedrängnis, diese armen Leute, nicht wahr? Und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Da würden wir sagen, geschieht ihnen gerade recht, nicht wahr? Nicht so Gott. Zweifellos müssen sie alle ins Gericht. Sie kommen in große Bedrängnis im Gericht. Sie hätten am liebsten vielleicht ihr Leben rückgängig gemacht, aber das geht nicht. Und dann kommt unser großer Gott, Psalm 107, Vers 19b. Und aus ihren Drangsalen rettete er sie. Er wird sie retten. Es steht dort, er rettete sie, widerspricht die Bibel in Vergangenheit, als ob es schon geschehen wäre. Da, in ein paar Äonen, da geschieht es erst. Und jetzt kommt, also ich liebe das, was jetzt kommt. Er sendet sein Wort und, nein, Futur, er wird, so wird er es machen, so wird er sie heilen. Er wird sein Wort senden, er wird sie heilen und wird sie erretten aus ihren Gruben. Jetzt kommt einmal eine Zukunftsform. Sie sind zwar schon mit seinen Gedanken gerettet, aber er macht, wie macht das? Er sendet sein Wort, er heilt sie und er rettet sie aus ihren Gruben. Was macht Gott eigentlich mit ihnen? Er sendet ihnen einfach sein Wort. Er wird ihnen einfach sein Wort senden. Und er wird sie heilen. Und er wird sie aus ihren Gruben errettet. Er schickt das heilende Wort. Die heilsamen Worte Jesu stehen im Timotheusbrief irgendwo im ersten. Und so tat es Jesus auf Erden mit seinem heilenden und sündenvergebenden Wort. Und dort geht es einfach weiter, es war nur der Anfang. Heißt von Jesus, zwei Jahre mindestens, was Jesus anfing zu reden und zu tun. Und so wird er es wieder tun in den kommenden Äonen. Der gnädige Gott, er weiß um das Gebilde des Menschen. Diese Menschen eckelt am Schluss alles an. Und Gott gibt diesen Verächtern, die das Wort Gottes madig machen, es als eine stinkende Wort ansahen, die es ablehnten, die es historisch, kritisch durchforschten, und denen gibt er einfach sein Wort. Das, was sie verachtet haben, das gibt er ihnen. Er gibt ihnen sein Wort und er heilt sie und er rettet sie. Und sie werden seine Wundertaten entdecken. Und sie werden danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Söhnen Adams. Und sie werden im Opfer des Dankes opfern, Vers 22, und mit Jubel erzählen seine Taten, wenn sie errettet sind, all den Mitgefangenen einmal, die dort waren, in den Gruben, und werden ihn preisen und ihm danken. Und das werden sie tun in Ewigkeit, in alle Ewigkeiten, Psalm 148 und Psalm 150. Der diskutiert mit den Menschen gar nicht, Jesus. Er schickt ihnen einfach sein Wort, das sie geachtet haben. Und dazu gehören die törichten Theologen, die Philosophen, die Wissenschaftler, die Weisen in ihrer List, die ganze menschliche, gottwidrige Wissens- und Weisheitsgebäude, die Professoren für Atheismus in Moskau und wo sie sonst noch sitzen, oder auf den theologischen Lehrstühlen, kann auch sein. Vor dem lebendigen Gott stürzt alles in nichts zusammen. Kennen Sie das Heftchen von Solovjev, glaube heißt er, und Antichristen? Der Antichrist war bei einem Solovjev ein Doktor Theologie aus Tübingen, nicht wahr? Der hat schon durchschaut, was hier läuft. Die vierte Gruppe. Die auf Schiffen oder wörtlich in Schiffen hinabsteigen in das Meer, wörtlich übersetzt, die ihr Werk tun, die fischen nicht, die tun ihr Werk. In vielen Wassern. Hier geht es nicht ums Fischen und auch nicht direkt ums Handeltreiben, sondern um das Werk, die Arbeit des Menschen. Viele Wasser sind nach der Schrift das Völkermeer. Nachdem der Psalm über erlöste, widerspenstige und Toren gesprochen hat, spricht er nun auch noch über die Seeleute. Nicht wahr? Ganz einfach. Einfach ist es noch nicht. Das erstaunt zunächst. Je länger, je mehr ich über die Seeleute nachdenke, komme ich zu dem Ergebnis, dass hier vor allem die allgemeine Menschheit gemeint ist. Die Seeleute sind das Modell. Die Menschen gehen hinab aufs Meer, gehen ins Meer, gehen ins Völkermeer oder sind im Völkermeer, um dort ihr Werk zu machen, ihre Arbeit. In der Weite des Völkermeeres, die Welt des Handels und der Arbeit. Nicht nur Handel, sondern auch Arbeit, das Werk des Menschen schlechthin. Und es geht nicht ums Fischen. So ist der Mensch. Er steigt hinab ins Schiff des Lebens. In meinem Kopf geht da so ein Schlag rum. Steig ins Schiff des Lebens, fahre übers Meer, wie der weitergeht, weiß ich nicht. Und er tut dort seine Arbeit. Es geht durch manche Stürme. Um wie oft schreit der Mensch im Leben, jeder Mensch, also nicht nur die Frommen, die schreien zu ihrem Gott oder ihren Göttern in ihrer Bedrängnis. Das Schiff, bei uns ist der Glaube, weiß man von der Apostelgeschichte oder 1. Timotheusbrief, die im Glauben Schiffbruch erlebt haben. Das Schiff ist ihr Götterglaube, ihre Lebensphilosophie, ihre Weltanschauung, ihr Lebensprinzip, ihr Lebensentwurf. Und noch einmal ihr Glaube, wie immer er aussehen mag. Und dann sind diese Seeleute auch ein Bild auf die Gemeinde. Modell für die Gemeinde ist unser Leben im Glauben. Man kann im Glauben Schiffbruch erleiden, nicht wahr? Habe ich vorhin gesagt, 1. Timotheus 1, Vers 19. Und wir tun auch ein Werk. Wir tun das Werk des Glaubens. Nicht, das passt alles zusammen. 1. Thessalonicher 1, 3 und 2. Thessalonicher 1, 10 oder 11. Unser Glaube, das ist das Schiff, ein erstaunlicher Zusammenhang. Glaubensschiff, unser Glaubensschiff im Völkermeer und tun darin das Werk des Glaubens. Und unser Werk, unser Glaubenswerk muss aus dem Glauben an Jesus heraus getan werden. Aber dann ist dieses Seefahrt auch ein Hinabsteigen ins Meer, auch ein Bild auf Israel. Israel unter Gesetz. Gesetz ist das Schiff. Nicht, dass die letzte Reise des Paulus nach Rom, da ist das Schiff zerbrochen, Israel im Völkermeer, das Gesetz ist zerbrochen, es ist vor allem, es wird abgeschafft werden. Das Gesetz zerbricht, das Schiffgesetz zerbricht am und vor dem Glauben. Noch einmal, es veraltet und verschwindet bald. Aber zuerst muss es noch erfüllt werden. Aber ich möchte das jetzt hauptsächlich auf die allgemeine Menschheit anwenden. Und dann sehen die Menschen, die da im Völkermeer sind, Vers 24, sie sahen das tun Jahwes und seine Wunder in der Tiefe. Das war natürlich aus menschlicher Sicht in damaliger Zeit beim Schifffahren nur in begrenztem Umfang möglich. Sie sahen die Küstenregion mit ihren Lebewesen. Sie sahen vielleicht Korallenriffe, aber sie haben doch eine Ahnung bekommen von was Gott auf der Tiefe des Meeres tat. Und sie fuhren sehr langsam, sie konnten manches entdecken und sehen. Der prophetische Blick erkennt natürlich, dass Gott auch in den Tiefen arbeitet und wirkt. Alles, was Jahwe wohlgefällt, tut er in den Himmeln, auf der Erde und in dem Meer und in allen Tiefen, in allen Tiefen. Und Gott sprach, Vers 25. Und Gott sprach. und bestellte einen Sturmwind. Der hoch erhob seine Wellen. Das ist die Beschreibung eines Seesturms natürlich. Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen, es zerschmilzt in der Not ihre Seele. Und wieder ist die Seele angesprochen, sie zerschmilzt in der Not, nicht wahr? Der Not zerschmilzt manche Seele. Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener. Und zunichte wird alle ihre Weisheit. Nicht wenn Gott seine Gerichte schickt, dann wird die Weisheit sehr schnell zunichte. Aber wir haben auch da hinten in diesem Blatt über diese Geschichte in New Orleans auch gelesen, dass sie die Dreckstätte wieder aufgebaut habe, nicht wahr? Und das, was sie früher verachtet, also was dann gerichtet wurde, das wurde ganz schnell wieder aufgerichtet. So ist das eben dann auch. Wenn Gott einmal die Menschen zum Taumeln und Schwanken bringt und ihre Weisheit zunichte macht, dann bleibt davon nicht mehr viel übrig, von den Weisen der Weisen. Und sie werden den Mund verschließen, nicht wahr, wie Hiob, und vielleicht noch viel mehr. So ist es mit den Gerichten Gottes. Am Ende die große Flut, die überschwemmende Flut, bei brausender Meer und Wasserwogen, wir sind in der Endzeit des Völkermeeres, verschmachten die Menschen, aber sie tun keine Buße. Brausende Meer, Wasserwogen, da können auch diese ganzen Fluten der unsichtbaren Welt gemeint sein. Noch einmal, dieser Vers spricht davon, von den Menschen in den Stürmen des Lebens, in Verzweiflung und Not, aber auch vom Glück hoch oben. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, das ist ja ein Spruch, den wir alle kennen. Die Gemeinde im Glaubenskampf, auch noch einmal Israel und den Völkern Israel in der Endzeit. Die Menschheit in den Gerichten, das ist auch mehr Sturm. Die Menschheit in den Gerichtsorten, in Verzweiflung, Heulen und Zähneknirschen, wo die Weisheit der Weisen zerbricht. Nun die Antwort noch zum Feuersee. Wer weiß, ich sage es nur, wer weiß, ich weiß es also nicht ganz genau, ob das nicht sogar auch eine Beschreibung für den Feuersee ist? Vielleicht sogar der Feuersee, in welchem die Menschen in tiefer Verzweiflung sind, wo es Stürme, Wellen und Wogen gibt, wie am See Genezareth. Steht immer das Wort See, nur die habe ich genommen, nicht wahr? Kommt auf einmal ein Sturmwind. Und diese Leute, vielleicht erleben sie auch im Feuersee den Sturmwind der Not und der Verzweiflung, so wie es ein Bild ist, hier auf dieser Erde, wenn ein Sturmwind kommt. Aber wie dem allem auch sei, Vers 28, dann schrien sie zu Yahweh in ihrer Bedrängnis. Und er führte sie hinaus. Nein, wieder Foto. Er wird sie herausführen aus ihrer Drangsal. Und das ist ein Wort, das sich bis zum heutigen Tage immer wieder erfüllt. Menschen schreien ihrer Not zum lebendigen Gott. Und er hört sie. Und dann wird Gott eines Tages das Wort so erfüllen, dass alle, die je geschrien haben, Ich betone das, dass alle, die je geschrien haben, von ihm in den sicheren Hafen geführt werden. Das gilt auch jenen Rufenden, deren Schreien Gott bis jetzt nicht erhört hat. Psalm 20, ein wunderbarer Psalm. Er wird alle deine Bitten erhören. Was wurden an Bitten hochgeschickt zu dem lebendigen Gott und nichts ist passiert, nicht wahr? Wir dürfen sicher sein, er wird jede Bitte erhören. Der Gott ist so gewaltig und so groß und so umfangreich und so unfassbar. Er wird jede Bitte erhören, natürlich nicht die unsinnige. Auch dazu gibt es ein Bibelwort, das ich allerdings nicht aufgeschrieben habe. Und dann gibt es dieses Wort in seiner endgültigen Erfüllung, all denen, die aus ihren Gerichtsräumen und Drangsalen durch Gottes Gnade erlöst werden. Ein Wort dazu, Jona 2, Vers 3. Ein Mann im Bauch des Fisches, im Totenreich, nicht wahr? Jesus im Totenreich, letzten Endes. Aber auch alle in ihren Toten und Gerichtsräumen. Jona 2, Vers 3. Ich rief aus meiner Bedrängnis zu Yahweh und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Schoße des Totenreiches ganz unten in der tiefsten Tiefe. Du hörtest meine Stimme, ich könnte das auch als im Herzen der Meere sagen, in der Steuerzentrale des Totenreiches. Denn du hattest mich in die Tiefe, ach da kommt's ja, in das Herz der Meere geworfen und der Strom umschloss mich. Alle deine Wogen und Wellen fuhren über mich hin. Totenreich, Jona im Bauch des Fisches, soll das nicht auch so im Feuersee sein, nicht wahr? Das sind dann die, Entschuldigung, Kombinationen, die dazugehören. Als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich Jahwes und zu dir kam mein Gebet in deinen heiligen Tempel. Ja, das Gebet aller Menschen kommt eines Tages zu seinem heiligen Tempel. Und wenn es dann angekommen ist, das Gebet, dann kommt Vers 29 dran. Er wird den Sturm in Stille verwandeln. Und es legten sich die Wellen. Gott kann heute schon meinen Sturm stellen und er wird einmal alle Stürme zur Ruhe bringen. Drangsal und Druck, um einmal wieder Römer 2 zu zitieren, Drangsal und Druck auf die Bösen werden ein Ende haben. Und sie freuen sich, Vers 30, dass sie sich beruhigen und er führt sie in den ersehnten Hafen. So nebenbei, dieser Begriff Hafen, dieses Wort kommt nur hier vor im Alten Testament, die wissen gar nicht richtig, wie man es übersetzt. Da geht man in andere semitische Sprachen und sucht ein bisschen. Und so ist das Ende der Hafenstadt. Hafenstadt. Als sie kommen in den ersehnten Hafen und die ersehnte Hafenstadt in die ersehnte Stadt. Der Hafen ist das Ziel der Reise und die Stadt, die Hafenstadt ist der Zufluchtsort, der Ort der Sicherheit und des Wohnens. So bei Abraham. Er suchte eine Stadt, nicht mit Händen gemacht. Letzten Endes, da gehe ich gleich zum Ziel, letzten Endes ist diese Stadt, dieser ersehnte Hafen, das neue Jerusalem. Noch einmal Hebräer 13, 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und dann wieder Futur. Mögen Sie Yahweh danken wegen seiner Gnade und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern. Und jetzt hat es letzten Endes auch die ganze Menschheit geschafft. Sie werden ihm danken wegen seiner Wundertaten an den Söhnen Adams. Auch hier wird kein direktes Gericht genannt, nicht wahr? Alles übersprungen, nur Drangsale und dann die Errettung. Der Psalm gilt natürlich auch heute praktisch. Wer von Gott in einen sicheren Hafen der Stille geführt wurde, der soll und wird ihm danken. Und sie werden ihm danken und sie werden ihn erheben in der Gemeinde des Volkes, in der Versammlung des Volkes und in der Sitzung der Ältesten ihn loben. Habe ich einmal den Vortrag gehalten, habe ich gesagt, sollten wir auch in unseren Sitzungen tun, wo die Ältesten zusammensitzen, ihn loben. Alle, die der Herr in den sicheren Hafen der Erlösung und die sichere Stadt gebracht hat, die werden ihn loben, ihm danken, heute und morgen. Ja, eigentlich bin ich am Schluss. So wollen auch wir ihm danken und ihn loben und in der Gemeinde erheben und ihn preisen und ihm Lob singen. Für seine Wundertaten an uns Söhnen oder auch Töchtern Adams. Ich weiß, es fällt nicht immer leicht, nur zu loben und zu danken, wenn der Druck auf einen kommt. Aber wir sind erlöst. Freut euch, heißt es in Philipperbrief. Wiederum sage ich, freut euch. Und das möchte ich euch, uns und vor allem auch mir zurufen. Wir brauchen das alle. Der Friede Gottes und seine Freude über die Erlösung, über das, was er getan hat und tun wird, möge uns alle mit Freude erfüllen. Amen. Wir beten. Vater der Herrlichkeit, wir beten dich an im Namen Jesu. Was muss in deinem Herzen vorgehen und vorgegangen sein? Es ist ein gewaltiges Programm der Erlösung erdacht, dir vorgesetzt hast, mit all den Tiefen und den Finsternissen und den Bedrängnissen. Und dann das Ziel einer großen Erlösung dir vorgesetzt hast. Es ist undenkbar, und dann heben die Menschen, und dann versteht sie auch ihre Hände. Wie kann Gott so etwas zulassen? Wo ist Gott gewesen als? Und so weiter und so weiter. Sie verzweifelt sich an den Unglücken und Unfällen und an den Gräbern und an den Soldatengräbern und was man sich alles vorstellen kann, ausdenken kann. Und du schweigst. Und doch erhörst du alle ihre Bitten und ihr Schreien. Habe Dank, dass du keinen auslässt. Die Bösesten nicht und die Blödesten nicht und die Verrücktesten nicht. Ja, das sind ja diese Toren, Herr. Und du schickst einfach dein Wort und heilst sie. So groß bist du. Und jetzt danke ich dir einfach, dass du uns das Wort gegeben hast, dass du die Gnade gegeben hast, dass wir uns freuen dürfen in dir über das, was du getan hast. Von Anfang an, dann in Jesus, was du tust und was du tun wirst und über deine Zukunft. Lass uns fröhlich sein und uns freuen in dir. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist frohlockt in dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, in dem Gott und Vater Jesu. Amen. Amen.